Ich sitz grad im Schnitt und glaub's einfach nicht. Schon mein siebtes Wort war tatsächlich.
Ach, sehr gut. Das wird ein teurer Monat für dich, Tobi. Finde ich super.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi, Rüdiger. Heute ist es tatsächlich so, dass wir in unserem Podcast mit unserem Durchschnittsalter dramatisch nach unten sinken, also jünger werden. Was daran liegt, dass wir zwar nicht alleine hier reden, sondern wir haben heute einen Gast. Also herzlich willkommen, Justin. Ich habe letzte Woche über ein Programm von dir schon geredet, NeedPass, und da wollen wir heute mit dir ein bisschen drüber quatschen. Und wir freuen uns, dass du so spontan zugesagt hast, hier mal ein bisschen mitzureden. Aber sehr gerne, wenn du einfach mal zwei, drei Worte zu dir verliest, wer du denn bist.
Ja, klar. Also ich bin Justin. Ich bin jetzt gerade 20 Jahre alt. Ich studiere Informatik an der TUM, also in München. Genau. Habe jetzt dieses Semester angefangen, ein bisschen mit Apps rumzuspielen und dafür was zu lernen. Und dann dachte ich mir doch mal, ja, ich mache ein bisschen was, was mich selbst genervt hat und schaue, ob ich das irgendwie lösen kann.
Was war denn das, was dich genervt hat?
Also, relativ simple Geschichte. Ich wollte auf eine Party gehen und ja, habe mir ein Ticket gekauft und das war dann halt, wurde mir das PDF geschickt. Und ich bin ein Riesenfan von Apple Wallet, weil ich alles schön immer da drin organisiert habe. Einfach kurz zweimal die Seite, einen Seitenknopf klicken und dann hat man alles da. Und dann habe ich da mal rumprobiert, dachte mir so, dafür muss es doch sicher eine App geben oder irgendwas. Gibt's auch, ja. Bei den meisten musste ich dann aber irgendwas auf irgendwelche Server hochladen. Und die Qualität war dann am Ende so ein bisschen fragwürdig. Und dann hat das mich ein bisschen genervt. Dann habe ich mir irgendwann, nach so einem Monat oder so, habe ich mir gedacht, ja, warte mal, jetzt lerne ich das doch gerade eh. Das kann ich doch irgendwie auch besser hinkriegen.
Ich verstehe das total, weil dieses Problem, dass du was geschickt bekommst als PDF und du hast es nicht im Wallet. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwas bekomme und dann steht da unten der Button Add to Apple Wallet. Denke ich so, ja, Mann, ja, genau, das will ich. Kinokarten, Flugtickets, Bahntickets. Ich will es einfach im Wallet. Vergiss die App von der Bahn. Ist mir total wurscht, was ihr da drin habt. Ich will einfach auf meinem iPhone das im Wallet haben. Deswegen, ich verstehe das komplett. Also eine geile Idee. Hast ein schönes Problem gefunden, was zu lösen gilt. Und ja, also wir haben schon installiert. Du hast uns ja netterweise zu deinem Testflight Beta-Programm eingeladen. Ja. Ich weiß gar nicht, dazu mal eine Frage. Ist das limitiert anhand der, also wie viele Leute da mitmachen können?
Also man kann selber ein Limit sich aussuchen. Okay. Es gibt nur ein gesamtes Limit, was von Apple gesetzt wird. Das Maximum, was man pro App haben kann, sind 10.000 Beta-Nutzer.
Ja, okay, gut.
Wow.
Da kommen wir wahrscheinlich schwer hin.
Ja, ist noch ein bisschen Platz.
Wobei trotzdem, ich meine, ich bin ja auch drüber gestolpert, bei Threads wurde es mir angezeigt und ich dachte mir, ach, das ist ja eine coole Sache und habe ja dann darüber gesprochen und dich angeschrieben. Da ging es ja doch ein bisschen ab. Also ich möchte jetzt nicht sagen viral, aber so ein bisschen viral für das, was es ist, weil es ist ja eine Developer-Sache und sicherlich auch so ein bisschen nerdig. Da ging es schon rund, oder?
Ja, also das hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Ich dachte mir einfach mal, ja, post mir doch einfach mal drüber. Ich habe noch nie irgendwas auf Threads gepostet, eigentlich nie da. Dachte ich mir so, okay, bevor ich auf X gehe oder sowas, haue ich das einfach mal auf Threads. Und ja, dann hat der erste Post plötzlich nach zwei Tagen um die 25.000 Aufrufe bekommen. Wow. Und Kommentare sind reingeflogen ohne Ende. Und ich war so, okay, warte mal. Das finden anscheinend die Leute gar nicht mal so schlecht.
Ja. Ja, offensichtlich. Ist ja auch eine gute Idee. Vielleicht nochmal kurz zu dem Testflight. Wir haben ja Zeit. Ja. Also wir sind in unserem Podcast nicht an irgendwelche Zeiten gebunden. Deswegen, ich frage jetzt einfach mal oder möchte ein paar Sachen erklären, weil viele Leute, die ein iPhone auch seit Jahren nutzen, haben vielleicht Testflight noch nie benutzt. Weil bei Apple ist ja so, bevor du eine App runterladen kannst, musst du die Prüfung bei Apple durchstehen, musst dann in den Store rein und so weiter und so weiter. Für einen Beta-Test haben die eben dieses Testflight gebaut, wo man sage ich mal, mit etwas weniger Kontrollen eine App bei Apple einreichen kann, die man dann in ein limitiertes Zielpublikum ausrollen kann. Du brauchst dann eine extra App für, also dieses Testflight, und kannst dann die App installieren. Hat das noch andere Auswirkungen für den Nutzer, wenn es im Testflight-Modus läuft?
Nee, also das Einzige ist, dass man halt Feedback senden kann. Zum Beispiel, wenn die App abstürzt oder wenn man sagt, irgendwas passiert, dann kann man einen Screenshot machen und über TestFlight einen Feedback schicken oder auch den Crash-Report hochladen. Aber sonst läuft die App eigentlich genauso wie sonst auch auf normalen iPhone.
Das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe einen Screenshot von der App gemacht. Als ich mein erstes Ticket eingescannt habe, dann kam direkt oben Feedback an Entwickler senden. Das ist normalerweise bei den Screenshots natürlich nicht der Fall. Also das ist, wird offensichtlich abgegriffen und wird erkannt, ey, das ist eine Beta-App und kannst jetzt gleich kommunizieren. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, dass das geht, weil ja, mit dem iPhone ist man ja ein bisschen eingeschränkt, was so Test von Software betrifft. Deswegen glaube ich, musste Apple auch irgendwie sowas bereitstellen, ja.
Ja, nicht nur das, auch die Menge an verschiedenen Tickets, die Leute haben, das, da kann ich niemals selber drauf alles testen. Deswegen ist das schon ganz gut eigentlich.
Stimmt.
Aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast solche Apps schon gefunden, die also aus deinem PDF eigentlich ein Wallet machen. Deine unterscheidet sich ja, ich sage jetzt mal, fast fundamental von den anderen. Du hast es selber schon erwähnt, du musstest immer irgendwo was hochladen oder einen Account einrichten oder sonst irgendwas. Und wir haben es in unserem letzten Podcast, haben wir es ja auch gesagt, es gibt einen Satz, der sprang uns beide so ein bisschen an. Und zwar, I don't give a shit about your data. Was steckt denn da dahinter? Also erstmal eine Einstellung wahrscheinlich, eine persönliche. Und das war auch wahrscheinlich der Ansporn, hier diese App so zu bauen, wie sie ist.
Ja, also man muss natürlich denken, wenn du irgendein Ticket hast und dann lädst du es auf irgendeiner Webseite hoch, die dann, weiß ich nicht, ticket-to-wallet.irgendwas heißt, mit so einem, am besten noch 10 Werbungen daneben und dann hier so einen kleinen Upload-Button. Da denkt man sich natürlich schon, okay, weiß ich jetzt nicht, wie sehr ich dem Ganzen vertrauen soll. In dem Fall, ich dachte mir jetzt nicht, okay, mein kleines Ticket zu meiner Uni-Party wird schon niemand klauen oder irgendwas mitmachen. Aber wenn ich mir denke, man hat irgendwelche großen Konzerttickets oder irgendwas, da ist man sich natürlich schon ein bisschen, fragt man sich vielleicht schon, okay, wo geht denn das hin? Was passiert denn damit? Wo wird das gespeichert und was wird damit gemacht?
Ja, genau. Klar, also Konzertticket, ich meine, wenn du da eh nur den QR-Code brauchst, den kannst du leicht abgreifen gegebenenfalls. Also ist schon... Also in so eine Scam-Seite, so ein Taylor Swift-Ticket oder sowas, die ja für hunderte Euro gehandelt werden, irgendwie hochgeladen bekommt, why not?
Ja, nicht mal nur das. Auf den meisten Tickets stehen ja auch noch dein Name, möglicherweise Adresse oder sonstige Sachen, irgendwelche Rechnungsdetails, was weiß ich. Und das ist halt die Frage, wo geht das hin, was passiert damit? Und da habe ich mich auch schon ein bisschen, als ich mein Ticket da hochgeladen war, ein bisschen gefragt, so, na, ist das ganz okay? Sein, so. Ja.
Hast du denn eine Idee, was solche Daten tatsächlich wert sind? Also ich meine, ich finde es ja schön, dass du nicht Wert drauf legst, meine Daten mitzulesen, wenn ich was einscanne. Also ich meine jetzt rein monetär, kannst du dir was vorstellen?
Ich glaube, das kommt ganz auf die Daten an. Also und natürlich, an wem man sie verkauft. Wenn man sagt...
Ich habe natürlich jetzt saublöd gefragt. Ja, ist tatsächlich... Nein, Fangfragen wollten wir ja nicht stellen, aber das ist es nicht. Ich wollte ein bisschen so einen Übergang machen. Ich habe nämlich heute was gelesen von Heise. Da gibt es eine Veranstaltung, die SEC-IT, die kennen wir auch, Rüdiger. Wir waren ja schon selber dort. Und das ist ganz spannend. Die ist übrigens am 18. und 19. März nächsten Jahres in Hannover und eigentlich eine immer gute Veranstaltung. Die haben geschrieben, wer sich bereit erklärt, seine Daten mit dem Veranstalter und den SEC-IT-Partnern zu teilen, bekommt für beide Tage ein kostenloses Ticket. Wer das nicht möchte, jetzt kommt's, Justin, was du dir entgehen lässt, zahlt bis zum 15. Februar 79 Euro für einen Tag, beziehungsweise 119 für beide Tage und danach sind es 99 für einen und 139 für beide Tage. Also da ist schon tatsächlich spürbar und monetär messbar. Gibst du deine Daten her oder zahlst du, ich sage jetzt mal, rund ein Huni für das Ticket oder nicht? Und ganz ehrlich, ich persönlich sag mir, eigentlich wissen die alles von mir. Ich war ja schon mal dort, die kennen mich ja. Aber den Huni zahle ich vielleicht doch ganz gern, um meine Daten nicht abzugeben, oder? Wie war es bei dir, Rüdiger?
Ja, ich habe das auch gesehen, fand es interessant. Und dass man so eine Zahl hat, aber wir wissen ja letzten Endes, dass die Daten mehr wert sind. Also warum kannst du ein Facebook nicht bezahlen? Warum kannst du Instagram nicht bezahlen? Also du kannst theoretisch bezahlen, aber trotzdem werden ja Daten über dich gesammelt. Ja. Mhm. Also dementsprechend war es schon mal interessant zu sehen. Also ich werde auch da sein. Ich habe bis jetzt noch nie für ein Ticket bezahlen müssen. Ich bin immer eingeladen worden von meinem Arbeitgeber. Dementsprechend hat sich die Frage für mich noch nicht gestellt. Aber wir werden auch da sein, Tobi, oder? Du bist auch da auf der SEC-IT.
Denke schon. Also wenn ich Zeit habe und nicht irgendwo anders gebucht bin, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber zurück zu Justin und seiner tollen App. die unterscheidet sich fundamental, weil sie eben keine Daten an andere gibt. Wie funktioniert sie denn? Wir mussten nämlich tatsächlich erstmal ein ziemlich großes File runterladen, ne?
Ja, also den File, den ihr da runterlädt, das ist im Endeffekt, ja, man kann es ein bisschen als das Herz der App beschreiben. Das ist so, das ist unser eigenes Sprachmodell. Also jetzt nicht unser eigenes, aber eins, was wir ein bisschen getuned haben, sagen wir es mal so. Und ich habe mich halt im Endeffekt dagegen entschieden, die von Apple selber zu benutzen. Man hat ja in den neuen iPhones mittlerweile schöne Apple Intelligence und alles standardmäßig drin. Und da wollte ich mich, aus zwei Gründen habe ich mich dagegen entschieden. Einmal war die Performance nicht ganz so gut. Und zweitens habe ich kein iPhone, was das unterstützt, und ich wollte die Apps gerne selber nutzen. Deswegen dachte ich mir, okay, finde ich einen Weg drumherum.
Die Frage können wir schon mal streichen, Tobi, weil der IFO, unsere Schattenredaktion, unser Developer im Hintergrund, hat genau diese Frage gehabt, warum nimmt man da nicht das von Apple? Aber hast du sehr gut beantwortet. Sehr
schön. Ja, aber vielleicht für die nicht so technischen Zuhörerinnen und Hörer, was passiert hier ist schlicht und ergreifend, es gibt eine eigene kleine KI, die in die App integriert ist und eben nicht das Large Language Model von Apple nutzt, also das, was quasi mitkommt bei den neueren Geräten, sondern du hast deine eigene KI. Aber du hast gesagt, du hast ein bestehendes Modell ein bisschen weiter trainiert. Was war das
für eins? Ja, also noch nicht weiter trainiert. Das kommt noch. Das wird noch bis zum Launch definitiv ein bisschen mehr feingetuned. Da bin ich gerade ein bisschen dabei, die Daten zu suchen und zu erstellen. Aber ich habe im Endeffekt sehr viel drumherum geschrieben, dass es im Endeffekt ja die Daten so ausgibt, wie ich sie will. Und auch ein bisschen genauer ist. Also da gibt es ein paar Tricks, die sehr, sehr tief in die Theorie reingehen. Aber man kann auf jeden Fall mit den Dingern ein bisschen rumspielen und ein bisschen kontrollieren. Das Modell, was ich genommen habe, ist Qwen, schon mal von gehört habt. Das kommt, soweit ich weiß, von Alibaba. Aber im Endeffekt, das ist nirgendwo gehostet. Es gibt einfach die Weights, also im Endeffekt, ja, das Gehirn kann man sich einfach runterladen und selber laufen lassen. Deswegen, das läuft alles komplett auf eurem Handy dann.
Okay.
Das ist quasi der Preis, den man zahlt. Also du musst halt diese Daten runterladen, du musst das Modell runterladen. Das war ein Gigabyte ungefähr, ne? Dass du ziehen musst. Also die App ist für das, was sie macht, relativ groß, weil eben das Modell mitkommt. Aber ansonsten, sage ich mal, hat das ja keine Auswirkung. Es belegt Platz auf meinem Handy, ja, aber wenn die App zu ist, ist es auch letzten Endes, App verbraucht keine Performance oder sonst was, da läuft also nichts im Hintergrund oder so. Es ist nur der Speicherplatz.
Aber ein spezialisiertes Large Language Model offensichtlich. Also jetzt so ein bisschen feingetuned auf das Ganze. Und das ist jetzt, wenn man das mal so ein bisschen mal weiterdenkt auch und sagt, vielleicht andere Entwickler machen das auch, weil das, ich sage jetzt mal, das Apple-Modell nicht für das, was man machen möchte, funktioniert und passt. Dann müllen wir damit unser iPhone zu auf Dauer. Also wenn jetzt jede zweite App ihr eigenes Modell mitbringt von einem Gigabyte oder noch mehr. Ich meine, viele Apps sind ja auch ähnlich groß, also jetzt schon. Aber Speicher wird ja nicht mehr billiger im Moment, also aktuell zumindest nicht. Ist die Frage, ob das tatsächlich auf Dauer sinnvoll ist. Ich glaube, ich habe tatsächlich wieder gesagt. Für Justin vielleicht nur, dass du Bescheid weißt, wenn wir dann die Augen verdrehen. Wir haben so einen kleinen Streit ist vielleicht falsch, eine Wette laufen. Immer wenn einer das Wort, ich sag's jetzt nicht, mit T, A, T und sächlich hinten dran sagt, müssen wir einen Fünfer zahlen und am Ende erzählen wir alle diese Worte zusammen, die wir im Dezember in den vier oder fünf Ausgaben, die wir da machen, gesagt haben und spenden die für irgendeinen guten Zweck. Welcher das ist, darf sich jeder selbst aussuchen. Deswegen kann es sein, dass wenn wir sprechen, dass plötzlich irgendeiner sagt, ach scheiße, jetzt ist passiert oder sonst irgendwas.
Also Justin, wenn du das sagst, kein Thema, der Tobi nimmt das Ganze, die 5 Euro.
Kein ist mittlerweile eh schon wurscht, weil es ist gefühlt mein Lieblingswort. Ich weiß gar nicht, ob ich den Monat noch hier die Bude bezahlen kann. Naja, aber zurück zum Modell. Ich habe eine Frage noch. Lernt es denn weiter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gesehen, ich kann nochmal, nachdem so ein Ticket, das ich abfotografiert habe, von dir ausgewertet wurde, es hat ein paar Felder gefunden, manche richtig, manche falsch, auch beim Test, da ist logischerweise so. Und dann kann ich auch korrigieren. Lernt es dann mit? Also ich habe zum Beispiel eine Karte gehabt, da gab es keine Sitzplätze, da stand dann freie Platzwahl. Das kannte er anscheinend noch nicht und war dann so ein bisschen lost offensichtlich. Und dann habe ich, kann man ja auf den Edit-Button gehen und kann dann sein Wallet nochmal anpassen und sagen, hier Freisitzwahl bei Platznummer reinschreiben oder sonst irgendwas. Lernt die KI da weiter und kann das beim nächsten Mal dann zumindest auf meinem Handy das besser machen?
Leider nein. Also im Endeffekt ist das auch ein bisschen schwierig einzubauen, da so ein Modell zu trainieren viel, viel mehr Rechenleistung braucht, als es einfach nur abzufragen. Deswegen wäre das auf dem Handy erstmal ein bisschen schwierig, es komplett zu trainieren. Man könnte drüber nachdenken, ob man sagt, okay, man sammelt vielleicht so ein bisschen, was für Konzerttickets hast du ungefähr, um vielleicht so ein bisschen schon mal die Kategorisierung ähnlicher oder besser zu machen. Und das dann halt einfach danach im Endeffekt mit in den Text, den das Modell geschickt bekommt, reingibt. Aber im Moment erstmal noch nicht.
Aber ich frage mich auch, macht das Sinn? Also beispielsweise, wenn du jetzt immer nur die gleiche Art von Tickets hast oder sowas, dann würde es Sinn machen, die zu lernen. Aber das ist ja normalerweise, sage ich mal, die Konzerttickets, die schauen alle anders aus. Die MVV-Tickets, die ich getestet habe, die haben perfekt funktioniert. Da gab es gar nichts. Ja. Deswegen ist die Frage, muss das überhaupt sein?
Also erstmal glaube ich nicht. Mein erster Weg wäre erstmal, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Feintuning zu machen. Also wirklich sagen, okay, ich schaffe irgendwie synthetisch 100.000 Tickets oder sowas und schaue, ob ich das irgendwie ein bisschen näher dahin trainiere. Aber man muss am Ende auch bedenken, dass das Modell sehr limitiert ist von dem, was es machen kann, da es eben auf einem Handy laufen muss. Es ist natürlich, die Handys haben heutzutage sehr viel Leistung für das, was sie sind, aber diese Modelle ziehen halt noch viel mehr Leistung. Deswegen für das, was es hinkriegt auf so einem kleinen Handy, ist das erstmal schon mal krass. Und deswegen, ich glaube, es wird in den nächsten Jahren erstmal nicht 100% perfekt. Also es wird immer noch irgendwelche kleinen Sachen geben, die es wahrscheinlich falsch machen wird.
Ich habe gestern übrigens den Hardcore-Test gemacht. Ich habe ein Bahnticket, also ein PDF von der Bahn, hochgeladen quasi und auswerten lassen. Und dann kam irgendwie so ein Wallet raus. Ich bin gefahren von Dresden nach München. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probierst du mal dem Schaffner dieses Wallet-Teil dahin zu halten. Ich meine, das hat er noch nie gesehen in seinem ganzen Leben. Es sah ja überhaupt nicht aus wie so ein typisches Bahnticket oder in der Bahn-App. Das ist ja alles sehr fancy. Und hier sah es, ich sage es mal, relativ rudimentär aus. Da stand dann nur DB oben drauf, also wirklich ohne Logo, sondern einfach nur DB und dann irgendwie Dresden, München oder sonst irgendwas. Da habe ich hingegangen und dachte mir, jetzt kommt gleich hier erstmal hol mal dein Ticket raus. Der hat es gescannt, es machte Blip und er sagt, danke, jetzt noch die Bahncard und dann war der zufrieden. Also das hat echt nicht nur funktioniert, sondern auch für den Schaffner war das völlig in Ordnung, dass das Ding jetzt ausschaut, wie er es noch nie gesehen hat. Auch nicht schlecht.
Ja, sehr gut. Ich wollte es auch testen, bin leider nicht kontrolliert worden in der S-Bahn. Also mein Test hat quasi beim Scannen aufgehört dann. Aber ich denke, hätte funktioniert.
Ich habe eine Sache noch, die gebe ich einfach mal mit. Als Beta-Tester sage ich jetzt mal, da wirst du wahrscheinlich jetzt keine Antwort drauf wissen. Ich habe es mir lange überlegt. Ich habe ein Konzertticket der Fantastischen Vier aus dem Jahr 2027. Also das erst übernächste Jahr. Kommen die nochmal nach München, habe ich abfotografiert. Und jetzt pass auf, und dann sagte der als Ort kleine Olympiahalle. Und da dachte ich mir, das ist ja ungewöhnlich, weil da passen die gar nicht rein. Also kleine Olympiahalle ist, sage ich mal, schon allein für die Band schon nicht ausreichend. Und dann habe ich sogar mit der Lupe auf dem ganzen Kleingedruckten gesucht. Es steht nirgends kleine Olympiahalle, sondern nur Olympiahalle selbst. Ich weiß gar nicht, wie er da drauf kommt. Hast du eine Idee zumindest?
Ja, also das wurde schon öfters gemeldet. Also ich habe auch einige Tickets und Feedback zugeschickt bekommen, die dann von, weiß ich nicht, irgendeinem Konzert in Mazedonien waren. Und plötzlich war das ein Coldplay-Konzert in London. Das sind natürlich im Moment noch so ein paar Kleinigkeiten, die immer wieder schief gehen. Das liegt auch viel daran, wenn das Modell nicht weiß, was es machen soll, dann fängt es oft an, einfach so zu tun, als wüsste es, was es machen soll. Und macht dann einfach irgendwas.
Das Halluzinieren quasi.
Genau. Und da kommt dann halt manchmal die lustigsten Sachen drin rum. Deswegen, da bin ich auch noch gerade dabei, das ein bisschen zu verbessern. Zum Beispiel, um jetzt auch sowas zu sagen, dass man sagt, wenn es London oder sowas reinschreibt, und aber in dem ganzen Ticket nicht einmal London vorkommt, das zu erkennen und vielleicht sagen, hey, das ist ein bisschen nicht ganz so korrekt, schau doch nochmal.
Was ist eigentlich ein geiles Feature, wenn du so eine Karte für ein Fanta 4-Konzert einscannst und dann auf einmal eine Karte für Coldplay London hast, ja? Das ist ja schon ein Upgrade. Das ist schon ein sauberes Upgrade, ja.
Und das stimmt.
Wäre auch cool, wenn
das. Jetzt muss ich nur noch die QR-Codes hinzaubern können.
ja, das stimmt.
Ja, stimmt, stimmt.
Wollen wir, Rüdiger, wir wollten ja noch über die PK-Pass-Datei reden.
Ja, genau.
Das ist ja die Datei, die man bekommt von der Lufthansa oder von wem auch immer. Und wenn man da draufklickt, geht die quasi in das Wallet und zeigt dort etwas an. Diese Datei ist ja nichts anderes als ein Container mit mehreren Dateien. Also da sind Icons drin und in einem sogenannten JSON-Format stehen dann die Daten der Wallet-Datei. Wie sagt man zu dem eigentlich? Ist Pass eigentlich oder was ist das?
Ein Pass
ist das, oder? Genau, okay. Und Rüdiger, magst du weitermachen? Der ging's ja, oder wir hatten uns ein bisschen unterhalten über die Signatur des Ganzen.
Genau, jetzt ist ja die Frage, nicht jede App kann ja einfach solche Pässe hinzufügen. Da gibt's ja eine Limitierung, die müssen ja signiert werden von Apple eigentlich. So, jetzt für die Signatur muss man normalerweise den ganzen Pass hochladen, kriegt ihn signiert oder kriegt eine Signatur drauf und kann ihn hinzufügen. Bei dir, du schreibst aber, du hast ein, wie hast du es ausgedrückt, Zero-Knowledge-Signature oder du kannst es signieren, ohne dass der Pass tatsächlich von Apple signiert wird.
Ja, ganz kurz, lass mich einmal kurz rein. Es bedeutet eigentlich, lädst du den Pass hoch, wo alle deine Daten drinstehen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du vermeiden willst. Und du hast wohl einen Weg gefunden, wie das geht. Im Normalfall nämlich eigentlich nicht.
Mhm. Ja, also das mit dem ganzen Pass hochladen ist im Endeffekt der einfache Weg. Das ist natürlich schön. Wichtig ist auch erstmal zu sagen, dass im Endeffekt muss nicht Apple das signieren, sondern als Developer kannst du von Apple eine Zertifikatsdatei anfordern, damit du selber diese Sachen signieren kannst. Mhm. Und lediglich, wenn du dann die Datei in deine Wallet hinzufügst, schaut Apple nochmal, hey, passt denn dieser Signaturschlüssel, passt es mit dem, den wir haben, ist das okay? Das heißt, ich habe erstmal einen eigenen Zertifikat, einen eigenen Signaturschlüssel dafür. Der lebt auch alles auf meinen Servern, das ist alles nur von mir. Jetzt ist natürlich die Sache, okay, wie kriegt man denn tatsächlich eine Sache signiert, ohne davon zu wissen, was da drin steht? Und Apple erlaubt, also man muss nicht diesen ganzen Pass signieren. Es gibt in diesem Pass gibt es eine Datei, das nennt sich das Manifest. Und in diesem Manifest ist einmal aufgelistet, was für andere Dateien sind in dieser SIP drin. Und, oder halt in dieser PK-Pass, was einfach nur, wie gesagt, ein Ordner ist. Mhm. Und dann zu jeder Datei, was ist denn der Hash davon? Also es wird einmal drüber gehasht und im Endeffekt, ja, hashen ist eine Einwegfunktion. Das heißt, man muss auch nur diese Datei signieren. Das heißt, im Endeffekt, das ist auch das, was der Server dann bei mir sieht. Er sieht im Endeffekt einfach nur, hier ist das Manifest, hier sind irgendwelche 8 Hashes. Da könnte, das sind Char-Hashes, also außer ich habe 10 Quantenrechner, komme ich da nicht dran, was dahinter steht. Mhm. Und dann wird halt das signiert und danach auch einfach weggeschmissen. Also mein Server ist dann nicht so, hey, vielleicht kann ich das irgendwann mal entschlüsseln. Das geht rein, geht raus, schickt dir dazu das Zertifikat zurück und gut ist.
Das heißt, das Manifest enthält nur die Informationen, welche Dateien in dem Ordner liegen, aber nicht den Inhalt der Dateien offensichtlich. Also es ist nur...
Genau.
Also eine Liste.
Genau, da steht dann Dateigröße drin und die Hashes der Datei selbst. Und damit
nicht mal die Dateigröße. Das sind wirklich nur die Hashes. Also das ist das Schöne. Man muss wirklich fast gar nichts wissen dafür.
Wow.
Mhm. Das ist sehr cool. Eine gute Lösung. Mich wundert dann ehrlich gesagt nur, dass es nicht mehr nutzen, weil ich hab überlegt, warum die Signatur? Also eigentlich ist eine Signatur, sagt ja nichts über den Inhalt aus. Du kannst was signieren, du kannst auch was Schädliches signieren, weil du letzten Endes ja gar nicht auf den Inhalt schaust. Du sagst nur, ja, die Datei, die ist jetzt so, wie der Entwickler sie mir gegeben hat, letzten Endes. Hm. Und man könnte es ja ausnutzen, sage ich mal, für Spam zum Beispiel. Weil wenn Spammer diesen Pass nutzen könnten oder Spammer letzten Endes das Wallet infizieren könnten, das wäre ja ein genialer Kanal für die eigentlich, weil stell dir vor, du kommst am Flughafen an, der erkennt über die GPS-Daten in dem Pass, hey, der ist jetzt am Flughafen und schickt dir halt irgendwelchen Spam.
Der zeigt dir den Inhalt des Wallets an oder des Passes an.
Genau,
den
so funktioniert es ja auch mit den Flugtickets beispielsweise, ja. Und Es macht ja kaum eine App. Warum macht das, machen die das nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also man kann nur vermuten, vielleicht wollen sie die Daten haben, vielleicht wissen sie nicht, dass es anders geht. Im Endeffekt, ich habe, also es gibt einen Weg, wie man das auch sicher hinkriegt, dass man im Endeffekt sagt, man läuft nicht die Gefahr, dass irgendjemand einfach damit Sachen signiert, nicht in dieser App sind. Das ist noch ein ganz anderes Konzept, wie man im Endeffekt sicher geht, dass auch nur von dieser App im Endeffekt Sachen signiert werden können später. Aber warum das sonst nicht viele machen, es gibt, glaube ich, eine andere App, die ich gefunden habe, die macht das, und das war irgendein Covid-Pass, was weiß ich, damals. Die haben das auch so gemacht. Und dafür sind die ein bisschen, wurde auch über die ganz viele Artikel geschrieben, weil das war so die erste App seiner Zeit, die das tatsächlich im Endeffekt gemacht hat, ohne zu wissen, was du für Dateien hast und was da drin steht.
Gut, bei Covid-App muss man ein bisschen aufpassen, weil die hatten ja auch bestimmte Rechte im Betriebssystem eingeräumt bekommen. Ja? Also wenn du an die Corona-Warn-App und so weiter denkst, die konnten ja ein bisschen mehr machen letzten Endes.
Und aber das war, glaube ich, nicht die deutsche, das war irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine andere.
Aber jetzt ist die App in Testflight. Rechnest du dir gute Chancen aus, dass Apple sie so durchlässt, obwohl du die Funktion eben quasi, ich weiß nicht, ob anders nutzt als alle anderen, aber nutzt, hast auf jeden Fall einen sehr effizienten Weg gefunden. Glaubst du, Apple bemängelt das?
Nein. Das ist im Endeffekt auch ein Weg, den sie tatsächlich genauso in ihrer Dokumentation auch hinschreiben. Also in der Dokumentation wird auch nur erklärt, dass man lediglich das Manifest signieren muss, nichts anderes. Deswegen, das ist eigentlich im Endeffekt das, wie Apple das auch hinschreibt. Aber ich weiß nicht, warum viele das nicht machen. Ich glaube, ein Großteil davon wird halt sein, dass man sagen will, man will auch irgendwie vermeiden, dass halt gesagt wird, damit wird alles Mögliche signiert. Aber dafür gibt es auch andere Wege. Das war, glaube ich, eher der schwierige Teil, herauszufinden, wie man solche Spam-Sachen im Endeffekt auch blockieren kann, ohne den ganzen Content zu wissen.
Wir haben uns auch mal unterhalten vorher, der Rüdiger und ich, über, ich sage jetzt mal, die in Anführungsstrichen die Reinheit dieses Wallets. Also Apple ist ja durchaus daran interessiert, dass man diesem Wallet vertraut, weil da sind ja nicht nur, also es sind Kreditkarten drin, Geldkarten drin, da sind Tickets drin, die sind alle auf mich zugelassen mit
Autoschlüssel.
Ja, genau. Entschuldigung, war ein Insider. Das kann also durchaus auch sein, dass Apple sagt, wir wollen gar nicht, dass da alles Beliebige reinkommt. Jetzt ist bei deiner App natürlich nur so, dass nur das reinkommt, was ich selber auch machen möchte. Also ich klicke ja selber drauf. Es ist ja nicht so, dass du mir einfach 17 Pass-Dateien da unterschieben möchtest oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass es immer unterschiedliche sind, glaubst du, Apple wird darauf achten oder gibt es da auch keine Limitierung? Weil das ist ja etwas, was wir uns fragten.
Ja, also das ist Apple größtenteils in dem Sinn erstmal egal. Es gibt ja auch andere Apps dieser Art, wo du selber Pass erstellen kannst manuell und die hinzufügen kannst.
Aber also, Entschuldigung, ganz kurz, aber dann schickst du ja typischerweise immer die gleichen mit anderen Werten. Also die sind ja dann, ich sage es mal, ein Busticket. Und mal sitzt er auf Platz 5 und einmal auf Platz 7 oder er fährt um 17 Uhr und einmal um 21 Uhr. Aber die sind ja alle gleich. Da hast du typischerweise immer das gleiche Logo und Ähnliches. Aber deine App, da ist ja jeder Pass anders, weil ich fotografiere ja nur die ganzen PDFs ab, die ich kriege und habe immer ganz andere, was ja dein KI-Modell macht und auswertet. Ja. Das war so eine Frage, die wir einfach im Raum hatten, ob Apple da nicht wirklich vielleicht doch ein Problem hat.
Nee, also wie gesagt, ich meine jetzt nicht so Apps wie zum Beispiel von der MVV oder sowas, die dir dann einfach irgendwelche Sachen hinzufügen die ganze Zeit, was immer gleich ist. Aber es gibt ja auch wirklich so Custom Wallet Makers, wo du im Endeffekt sagen kannst, oh, ich will jetzt ein Logo hier, ich will jetzt hier, also im Endeffekt so Baukästen für deine Wallets. Und die sehen ja auch immer anders aus. Und Apple ist das im Endeffekt, also zumindest von den anderen Apps mit, weiß ich nicht wie viele, hunderttausenden Installs, keine Probleme. Es ist auch nirgendwo in den Richtlinien davon abgeraten, das zu machen. Im Endeffekt ist halt nur die Sache, dass du als Entwickler am Ende dafür ja nicht verantwortlich bist, weil dafür ist der Nutzer immer noch zuständig, wenn er bei sich halt komische Sachen reinmacht. Aber wenn du irgendwas mit deinem Pass komisch machst, dann kann die halt jederzeit im Endeffekt entzogen werden und es halt gesagt, okay, du kannst nichts mehr Neues signieren. Aber das kommt wirklich nur in den Ausnahmefällen zu. Also nur weil jeder Pass anders aussieht, ist das, glaube ich, kein Problem.
Gibt es irgendwelche Funktionen, die sich die User von deinem Beta-Test wünschen und wo du sagst, die muss ich unbedingt noch reinbauen?
Ja, einige. Also da kommen jetzt auch schon die ersten. Eins, was ich viel gehört habe, war Customization, dass man im Endeffekt auch selber eigene Logos hochladen kann, dass man vielleicht die Banner-Images croppen kann oder dass man sich dann doch manuell noch auswählen kann. Ist das jetzt ein QR-Code, ist das ein Barcode oder wie soll das dargestellt werden? Das ist auf einmal das, was ich viel gehört habe. Das andere ist, dass man sagen kann, man hat mehrere Tickets in einer PDF. Zum Beispiel, wenn man sagt, du kaufst ein ganzes Familienticket und dann stehen in dieser einen PDF vier Tickets drin. Im Moment sieht die App dann einfach nur das erste und sagt, okay, hier ist das eine Ticket, passt. Das wäre natürlich noch ein großes Feature, was ich auch noch definitiv einbauen werde, dass man sagt, okay, das dauert dann halt ein bisschen länger, aber man sieht vielleicht, okay, hier sind vier drin. Ich hau jetzt auch hier vier in die App rein und erkenne das.
Das passiert ja im Wallet, die stehen dann typischerweise nebeneinander und man kann von links nach rechts scrollen. Macht ja die Lufthansa auch, wenn du zwei Flüge an einem Tag hast, stehen die nicht untereinander, sondern quasi auf gleicher Höhe und du swipest nur von links nach rechts. Okay.
Genau.
Für dich selber, wie geht's weiter mit der App? Also was ist dein Plan? Wird die was kosten? Bleibt die kostenlos oder was ist
Ja,
da?
also ein bisschen, ich versuche, der Plan aktuell ist, so Mitte bis Ende Januar das ganz fertig zu haben. Und halt jetzt noch das Beta-Feedback so groß wie möglich einzubauen. Und dann die App wird was kosten, ja, aber bewussterweise kein Abo, kein gar nichts. Also im Endeffekt eine Einmalzahlung. Du kriegst am Anfang ein paar Passes, die du einfach testen kannst, um zu schauen, hey, gefällt mir das? Ist das irgendwas Cooles? Und dann ist es halt, wären es einmal 4,99 wahrscheinlich und dann nie wieder. Und dann kriegst du alle Updates, bis Apple nicht mehr existiert oder ich nicht mehr existiere. Und gut ist, das Ding läuft im Endeffekt komplett bei dir und ja, so soll
Cool.
es auch bleiben.
Das sage ich schon mal, ich drücke mal die Daumen. Dachte gerade so an Flappy Bird, der war ja auch nach kürzester Zeit Millionär. Ich drücke schon mal die Daumen. Ich meine, ich kann mir
Ich
vorstellen, dass
auch.
es auch international durchaus zieht, dieses Tool. Wenn sich das rumspricht, das kann ja abgehen ohne Ende, weil das Ding wird ja in Australien genauso benötigt wie hier. Also es ist ja kein rein, ich sage jetzt mal, rein deutsches Problem, dass die Leute sagen, ich hätte gerne PDF im Wallet. Also. Und deswegen wundert es mich tatsächlich immer mehr, dass bis heute noch keiner draufgekommen ist. Ganz ehrlich, weil egal was es ist, ich habe eine Freundin, die hat letztens gesagt, oh, die war im Auto und musste auf Toilette und hat irgendwie nicht gewusst, wo eine öffentliche Toilette ist. Sie wünscht sich so eine App und dann habe ich gesagt, guck doch mal in den Store, da sind 15 oder sonst irgendwas. Und bei diesem Problem, wo so viele Leute gesagt haben, ja, für mich auch, kann also Glücksgriff, sage ich mal, also Respekt, Glück.
Ja, was mich am meisten verwundert, ist, dass Apple sowas nicht selber eingebaut hat.
Das wollte
Also.
ich gerade sagen. Also, dass die Gefahr, die du hast, dass Apple sagt, ja, geile Idee, die bauen wir ein. Und dann ist deine App natürlich dann irgendwann nicht mehr, wird nicht mehr installiert werden. Ja. Davon musst du ausgehen.
Das ist mir auch bewusst. Auf der anderen Seite ist das eine Sache, die Apple tatsächlich gar nicht so häufig macht. Natürlich, einige Sachen werden dann absorbiert, wenn sie wirklich perfekt reinpassen. Aber Apple lebt ja auch einen Teil davon, dass der App Store gut funktioniert und dass die Apps dort, jede App, die dort verkauft wird, generiert natürlich auch für Apple Einkommen.
Na
Und
klar.
wenn jetzt Apple sagt, okay, wir bauen das gratis ein oder wir nehmen hier jedes Mal die 30% mit, könnte das für die natürlich auch sein, wo sie sagen, okay, ich meine, die Leute sind bereit dafür zu zahlen, nehmen wir halt mit.
Ja, also wir drücken die Daumen. Zwei Kunden hast du auf jeden Fall schon versprochen. Also wir kaufen es in dem Moment, wo sie rauskommt.
Ja.
Allein schon, um
Kostet
das
nur
Projekt zu
einen
unterstützen.
tatsächlich, Rüdiger.
Ja, du hast aber schon, also ich habe allein schon drei bei dir gezählt. Also du bist
Ich
heute schon wieder.
habe ja jetzt extra nochmal nachgelegt, ja.
Aber das ist ein guter Punkt. Also Justin, erstmal danke für die Zusammenfassung von deiner App. Es ist sehr spannend. Ich könnte da noch stundenlang zuhören und wir verfolgen das Projekt weiter und du bist auch gerne wieder eingeladen, vielleicht so in 6 Monaten, um deine Erfahrungen mit den ersten Monaten als App-Millionär mit uns zu teilen.
Wahrscheinlich muss man dann einen Termin über
Hoffentlich.
seinen Concierge ausmachen oder
Ja,
so.
genau. Ja, über die Assistenz, ja. Schauen wir mal.
Ja,
Aber
mal gucken.
gutes Thema. Wir haben ja diesen Spendenwettbewerb mit diesem Wort, was ich jetzt nicht sage. Und Wir nutzen auch viel KI und ich habe es im letzten Podcast, muss ich es nachträglich kurz einsprechen, weil ich muss es kurz erklären, was wir machen. Wir nehmen den Podcast auf, wir schneiden den rudimentär, dann machen wir ein Transkript davon und dieses Transkript lade ich in der KI und lasse dann so ein paar Sachen erstellen wie Shownotes und unter anderem lasse ich auch die tatsächlich zählen. Ja, und ganz interessant, ich weiß, der Tobi sagt das viel häufiger als ich. Das ist, also Justin, jeder hat so ein Wort, wenn du so eine Präsentation hältst, dass man die ganze Zeit sagt. Und beim Tobi ist es eben dieses Wort.
Welches? Und,
ja, du weißt schon. Und dann habe ich das über erstmal ChatGPT gesagt, okay, wie oft hat wer dann das Wort gesagt? Und da kam raus, jetzt Moment, ich habe es mir extra gescreenshottet.
22 zu 9 oder so.
Nee, es war ganz komisch. Warte. Oh, gut vorbereitet. Also, da kam raus, der Tobi 7-mal und ich 8-mal. Insgesamt 15-mal. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, weil ich weiß, dass der Tobi es viel häufiger sagt. Und dann habe ich den Hack, den ChatGPT-Hack Nummer 1 gemacht. Habe gefragt, bist du sicher? Ja. Und dann kam raus, nee, hast recht, es waren 30 Mal, 60 Mal der Tobi, 16 Mal der Tobi und 14 Mal der Rüdiger. Und das war genau auch die Zahl, die ich gezählt hatte von Hand im Transkript. Das heißt, das erste Ergebnis far away, zweites Ergebnis nach dieser dummen Nachfrage, bist du sicher, war richtig. Habe ich gedacht, okay, ChatGPT, wissen wir, zählen, nicht so gut. Hab Claude genommen, hab die gleichen Voraussetzungen und der hat beim ersten Mal gesagt, 14 Mal der Tobi, 14 Mal der Rüdiger. Also auch nicht die gleiche Zahl. Auch da wieder, Hack, bist du sicher? Da habe ich ihm noch eine Hilfe gegeben. Ich zähle aber 30. Und sagt er, oh ja, hast recht, sind 30. 16 Mal der Tobi, 14 Mal der Rüdiger. Also auf Nachfrage dann richtig. Wir wissen aus der Historie, oder wir haben das schon öfter getestet, wir wissen, dass ChatGPT als Sprachmodell nicht dafür gedacht ist, zu zählen. Kann schlecht zählen. Aber eigentlich dachte ich, sie haben das Problem erkannt und haben das nachgebaut, dass es zählen kann, aber geht überhaupt nicht.
Ja, es ist komisch. Und vor allem, dass auch verschiedene Large-Language-Modelle unterschiedliche Antworten gegeben haben. Du hast ja auch beim zweiten Podcast war es, glaube ich, auch wieder beide, also Perplexity, glaube ich, zählen lassen und ChatGPT oder welche?
Nee, waren's? Claude und ChatGPT
war es. Jedes Mal, ja. Okay. Und auch da kam ja wieder was völlig anderes raus.
Und ich denke mir, das ist so ein Use-Case, den bestimmt viele haben, dass du einfach mal so einen Text reinschmeißt und sagst, oh, wie oft wird denn da, keine Ahnung, Deutschland erwähnt oder sowas in diesem Text? Also jetzt mal so an irgendwas an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Das ist doch ein Use Case. Und wenn das falsch ist, dann baust du ja deine schon alles auf falschen Daten auf. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das breit wissen, das nicht zählen können und sich dann so einen Text von Hand anschauen.
Ja. Hast du deine Erfahrung, Justin?
Ja. Also ich muss ja sagen, LLMs und diese ganze Technologie sind so ein bisschen mein Leidenschaftsprojekt nebenbei. Mache ich sehr viel mit. Und da kommt es wirklich auch drauf an, also wenn man sagt, man fragt die ganz normalen Modelle ohne jetzt Reasoning, also wenn man sagt, man hat dieses GPT-Thinking und sowas, da ist natürlich die Sache, die sehen die Welt nicht so, wie wir sehen. Die sehen ja einfach nur Tokens und die Tokens ist dann bei tatsächlich 5 Stück und die zu zählen ist halt dann rückwirkend ein bisschen schwierig. Aber da ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wo sich die Modelle dann auch unterscheiden können nach und nach, beziehungsweise nicht die Modelle, aber die Anbieter, wo sie sagen, was bauen sie denn für ein Konstrukt um die Modelle herum? Zum Beispiel gibt es bei ChatGPT manchmal diese Funktion, wo er dann anfängt, Code zu schreiben und den Text da reinzuladen und dann anhand von Code irgendwelche Analysen zu machen. Und der Code gibt ihm dann natürlich im Endeffekt, wenn er ausgeführt wird, eine genaue Zahl raus. Und ich glaube, es ist immer wichtiger, dass man sagt, okay, nicht wie schlau ist das Modell, weil die sind alle recht schlau, sondern was für ein Konstrukt, was für Instrumente gebe ich dem, womit er rumspielen kann, womit er im Endeffekt Sachen machen kann, die er sonst selber nicht machen kann.
Mhm. Ist es bei diesem Reasoning nicht so, dass dann, ich nenne es jetzt mal immer Plugins genutzt werden, also dass er weiß, oh, jetzt muss ich Wörter zählen, das kann ich eigentlich gar nicht, aber da habe ich so ein Plugin, da schicke ich jetzt den Text rein und kriege dann eine Zahl zurück, mit der ich weiterarbeite, oder wie stellt man sich das vor als Laie?
Ja, also das war damals kurz so und dann hat OpenAI ein bisschen gemerkt, dass niemand diesen Plugin-Store verwendet, deswegen gibt es den auch generell nicht mehr aktuell wirklich. Also es gibt ihn, glaube ich, schon noch, aber sehr, sehr abgeschwächt. Und da ist, glaube ich, eher die Sachen, die sie selber nativ integrieren, wo man sagt, zum Beispiel diese Code Execution, wo er sagt, okay, er fängt an, Python-Code zu schreiben und macht das damit. Oder was man auch Bildgeneration oder sowas hin und her. Aber im Endeffekt ist das genau das. Man sagt dem Modell einfach nur, hey, im Hintergrund, hier ist eine Liste an Sachen, die du machen kannst. Damit du das machen kannst, gib mir den Text so und so her. Und dann wird halt im Endeffekt im Hintergrund von der App mitgelesen und geschaut, oh ja, jetzt hat er mir diesen Text hier ausgegeben, jetzt weiß ich, jetzt rufe ich dieses Tool auf und gebe das als Eingabe da rein und gebe ihm dann die Ausgabe zurück.
Ja, spannend, spannend. Also ich habe nur das Problem, wenn viele, es nutzen ja viele Leute ChatGPT jetzt im Alltag. Und ich glaube, diese Limitierung, die wir da jetzt sehen oder gefunden haben, es ist ja nur ein Use Case, der kann halt nicht zählen, mein Gott, aber wenn du das nicht weißt, dass das Modell das nicht kann, dann vertraust du eben von Haus aus schon mal falschen Daten. Und da gibt es bestimmt noch ganz viele Punkte, wo man sagt, ja, da ist es halt nicht besonders gut. Und na klar kannst du den Leuten immer sagen, ja, vertrau einer KI-Antwort nicht. Aber
Ja,
machen
das
wir
kommt
trotzdem.
erschwerend ja hinzu, dass Wörter zählen für Lieschen Müller was völlig Einfaches ist. Es kann ja schon WinWord seit 20 Jahren.
Ja, genau.
Also das ist ja was, wo man dann vielleicht einfach sagt, wieso kann es das nicht? Also nicht grundsätzlich nicht sagen, ich vertraue jeder Antwort, das verstehe ich, aber so ganz basic, banale Dinge, die für uns Menschen jetzt erstmal und für Lieschen Müller und mal sozusagen einfach völlig banal sind, dass er das nicht kann, das ist sicherlich das größere Problem.
Schreibt dir ein tolles Gedicht, aber es kann halt nicht die Wörter zählen. Das ist
Ja, genau. Ja, spannend. Naja.
ja, spannend.
Rüdiger, hast du noch ein Thema?
Ja, ich hätte noch was Kleines. Wir haben vor ein paar Folgen habe ich erzählt, dass ich so ein Skript habe laufen lassen auf einem Server, um meine iCloud-Fotos herunterzuladen. Also was meine Fotos betrifft, ich habe ein paar Kinder und da machst du viele Fotos und die will ich nicht verlieren. Die sind mir sehr wichtig. Die habe ich natürlich auf meinem Handy, aber synchronisiere die mit der iCloud. Jetzt dachte ich mir, naja gut, ich habe neue Festplatten gekauft für viel Geld, wie wir geklärt haben. Und dachte, ja gut, da kann ich die Fotos ja auch da mal hinlegen, just in case. Wenn irgendwas ist mit meinem iCloud-Account oder mein Handy geklaut wird oder beides gleichzeitig passiert und ich die Bilder verliere, das wäre wirklich schlimm. Ja, also da bin ich paranoid. Dachte ich, lade ich die runter. Habe ich bei iCloud.com eingeloggt, wollte Bilder runterladen, habe dann festgestellt, das ist nicht so geil. Du kannst immer nur 1000 Bilder auf einmal runterladen. Ich habe so, keine Ahnung, 130.000 oder sowas. Und dann, also du kannst immer so ein Tausender packen runterladen und es ist ultra lahm. Also, es ist einfach nicht praktikabel. Und meine Spekulation war, die machen es dir extra schwer, hier Thema Vendor-Login deine Daten herauszukriegen, damit du nicht irgendwie die Cloud wechselst oder sonst was. Und habe dann so ein Skript gefunden, dass das schön synchronisiert im Hintergrund. Dauert eine Woche, weil es immer noch lahm ist, aber er macht das relativ gut. Dann hast du, Tobi, hast mir was geschickt. Hä? Da gibt es doch was von Ratiofarm. Apple kann das doch selbst auch.
Genau, es ist also so, dass du nach DSGVO ja deine Daten anfordern kannst. Und du kannst also sagen, hallo Apple oder wer auch immer, was habt ihr denn über mich gespeichert? Und bei Apple ist es so, wenn du dich da über deinen iCloud-Account einloggst, dann kannst du eben das auch wählen. Und da werden dir auch verschiedene Sachen angeboten, also von Ortungsdaten bis über deine iMessages, deine Musik, aber auch die Fotos kannst du mehr oder weniger einzeln auswählen. Und wenn, dachte ich mir, Mensch, wenn Apple dir zeigt, was sie über dich gespeichert haben und du kannst auch die Fotos auswählen, dann schicken die dir alle Fotos, die sie von dir haben. Und das haben wir ausprobiert.
Genau, haben ausprobiert, ich habe das gemacht. Also du bestellst das sozusagen dann und dann sagen die dir, stellen sie ein paar Fragen, wie groß sollen denn die Dateihappen sein, die wir dir schicken? Da gibst du ein, ja, 25 Gigabyte, das ist das Größte sozusagen, weil ich dachte,
Ja.
okay, ich habe mindestens mal 200 Gigabyte an Fotos da liegen, pack mir das mal in 25 Gigabyte packen und dann wartest du. Dann wartest du, glaube eine Woche oder so hat es gedauert, ne? Dann kriegst du eine
Ja.
Mail und sagst, hier, deine Daten sind fertig, du kannst jetzt runterladen. Dann habe ich habe 8 Dateien, nee, stimmt gar nicht. Ich habe 13 Dateien bekommen,
Das ist ja witzig. Ich habe auch 13 Dateien bekommen, aber ich habe gesagt, nicht 25 Gigabyte packen, sondern 4 Gigabyte packen. Da wissen wir schon, wer deutlich mehr Fotos hat, nämlich Faktor 5 etwa.
aber, Ich muss den Ordner kurz suchen, aber es war auch so, dass bei mir, also 13 Dateien, die heißen iCloud-Fotos Teil 1 von 13.zip und so weiter, sind bei mir aber deutlich größer. Also sind zwischen 40 und 55 Gigabyte groß.
Da haben sie aber auch geschrieben, warum das der Fall ist. Nämlich, wenn da eine Datei drin ist, wie ein Film zum Beispiel, der die 25 Gigabyte schon sprengt, dann ist natürlich auch das File größer, weil man halt so eine MP4 oder MOV-Datei einfach schlichtweg nicht wirklich komprimieren kann.
Genau, und dann, ich habe das runtergeladen, habe das dann mal entpackt und muss sagen, mein Skript ist trotzdem geiler. Also nicht mein Skript, das Skript, das ich gefunden habe, ist trotzdem geiler, weil du hast dann letzten Endes Verzeichnisse, die Fotos, die sind null sortiert in irgendwelchen Ordnern. Also ich suche Fotos am meisten eigentlich nach Datum. Dass du sagst, ach hier, 2020 waren wir in Italien, zeig mal die Fotos davon.
Ich gucke oft nach Ort. Ehrlich gesagt, das ist mein Primär. Ich weiß noch genau, wo ich das Foto aufgenommen habe. Ich gehe über die Landkarte rein und zoome dann quasi rein, wo steht, keine Ahnung, 520 Fotos hier aufgenommen und suche mir das dann raus.
Der Ort ist halt ein schwerer, schwer sozusagen in der Verzeichnisstruktur abzubilden. Datum kannst du sehr leicht machen, Jahr, Monat und so weiter. Jetzt hast du quasi ein Verzeichnis oder 13 Verzeichnisse mit einer flachen Liste an Files und ich dachte, Ja, blöd, weil das Datum ist raus. Weil das Erstelldatum ist das Erstelldatum von dem Zeitpunkt, wo Apple diese Bilder generiert hat oder aus der iCloud gezogen hat. Das heißt, das Dateidatum kannst du nicht als Faktor hernehmen, um eine Datei zu suchen. Da dachte ich, gut, dann findest du nie was wieder. Jetzt gibt es aber in jedem Verzeichnis mehrere Dateien. Das sind CSV-Dateien. Oder lass mich nicht lügen, das waren CSV-Dateien, wo quasi diese Informationen drinstehen. Du hast da eine Tabelle, da steht dann der Dateiname drin, steht auch ein Hash drin, steht drin, ob das ein Favoritenfoto von dir ist, ob das ein verstecktes Foto ist, ob es gelöscht ist und das Original Creation Date. Also hast du eine Tabelle, wo diese Informationen drinstehen.
Ja. Dann kannst du doch ein Python-Skript schreiben oder schreiben lassen von ChatGPT und mit einem Touch alle Dateien anfassen und ein Datum setzen.
Klar kann man das machen, aber es ist natürlich null praktikabel. Weil
natürlich nicht.
Auch verstehe ich nicht, wie er die Dateien zusammensortiert hat. Also in welchem Verzeichnis, es ist nicht nach irgendeinem Kriterium sortiert. Also die Bilder sind wirklich random in diesen 13 Zips.
Habe ich auch gemerkt, ja, aber ganz schlimm.
Ja, die Bilder sind irgendwie da, aber du würdest nie was finden, wenn du was suchst, sage ich mal. Und mit diesem Tool, was ich da habe, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, iCloud-D, glaube ich, war es, bei GitHub. Der sortiert es dir eben schön nach Datum. Ja? Also das ist die bessere Alternative.
Aber Rüdiger, gab es nicht eigentlich noch einen anderen Punkt, der dich davon abgehalten hat, weil die Bilder irgendwie winzig waren? Das waren ja gar nicht die Originale, ne?
Doch. Also die, zumindest von den Fotos, die ich mit den neueren Telefonen gehört habe, da hat er mir schon die Hike, oder wie sie heißen, Apple-Format, Vollformat-Bilder gemacht. Ich habe das Gefühl, dass nicht bei allen das so war, aber das ist auch schwierig. Also
ich hatte einen Großteil der Bilder, die hatten irgendwas zwischen 250 und 400 Kilobyte. Also das ist jetzt irgendwas runtergestripptes, verkleinertes oder sonst irgendwas.
Aber kann
also
ich das hatte sein, dass das Fotos waren, die du per WhatsApp bekommen hast oder sowas, die schon von Haus aus komprimiert waren?
Kann alles sein, durchaus möglich, aber nicht wirklich sicher, ehrlich gesagt. Also ich hatte das Gefühl, dass die wenigsten Fotos da wirklich in großer Auflösung vorlagen, bei mir zumindest.
Ja, also es gibt schon ein paar Bilder, die größer sind, aber normalerweise, wenn du so ein 4K-Foto hast, die sind ja ein paar Megabyte groß, da hast du recht, da ist keins dabei. Also die sind unter einem Megabyte groß. Mhm. Also wahrscheinlich sind sie nicht mal volle Auflösung. Aber
Also auch das würde ein Negativpunkt sein, den Weg zu wählen über die DSGVO-Anfrage, sage ich jetzt mal, sondern dass man wirklich über so ein Skript geht. Ich meine, das macht ja nichts, wenn das eine Woche läuft. Es sind ja wirklich große Datenmengen, muss man ja auch sagen. Und es geht ja eigentlich darum, dass du nicht in diesen Tausender-Schritten da 130 mal hinlangen musst, sondern dass das Skript das einfach für dich macht. Aber ob das jetzt eine Woche geht oder zwei oder nur einen Tag, kann dir ja eigentlich wurscht sein. Ich sehe übrigens Justin eigentlich Kopfschütteln wahrscheinlich. Wie viele Fotos hast du? Ist das überhaupt ein Thema für dich?
Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das viele sind. Sonst sind es, glaube ich, bei so 17.000.
Das ist ja gar nichts. Das ist ein Wochenende. Ein verlängertes Wochenende. Nee, wir haben letzte Woche schon geklärt, Daten löschen ist nur für arme Menschen. Deswegen, also wir sind da, also datenmäßig ist die alles aufheben. Das ist ein bisschen auch das Problem. Also,
nee, das verstehe ich aber.
Gut.
Ja, wir hatten aber letztes Mal noch ein Thema, das jetzt vielleicht noch einen Nachschlag verdient, Gamification. Rüdiger hatte erzählt von einem Fall mit Drohnen in der Ukraine, wo man Punkte kriegt als Soldat. Und das haben wir so ein bisschen als Gamification eben verkauft. Ich habe jetzt was gelesen von Steam, also die Gaming-Plattform Steam. Da gibt es jetzt ein Spiel, der heißt Ukrainian Fight, nicht Flight, sondern Fight Drone Simulator. Und da bist du oder kannst dich in die Rolle eines Drohnenpiloten an der ukrainisch-russischen Front beamen und darfst dort und sollst dort verschiedene Tasks ausführen. Nämlich das, was man typischerweise auf X, Twitter irgendwie dann leider in Real Life sieht, wie man da versucht, mit Drohnen auf einzelne Menschen, Fahrzeuge oder sonst irgendwas zu gehen. Und angeblich ist diese App auch tatsächlich, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen pervers auch, eine abgespeckte Version der Trainingssoftware, die die Ukrainer einsetzen. Hast du gesehen, Rüdiger?
Ja, ich habe es gesehen. Es ist schon krass, wenn du überlegst, dass das gerade wirklich passiert. Ne? Also ich spiele auch Call of Duty, habe ich auch schon hier oft zugegeben. Aber das ist für mich ja Fiktion, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ja? Aber auf der anderen Seite kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, weil wir wissen, in der Ukraine gibt es oder gab es vor dem Krieg eine sehr große Entwickler-Community. Ja? Viele Hacker, viele Entwickler hatten die oder haben die. Und wenn du so ein Thema hast, was dein Leben seit Jahren bestimmt, dann ist es naheliegend zu sagen, ey, komm, lass das mal in Software gießen. Ja, also so erkläre ich mir das, dass einer sagt, hey, das wäre doch vielleicht auch unterhaltsam, ich kann das programmieren, mir macht das Spaß und ich mache das jetzt mal. Aber natürlich hat das einen Fadenbeigeschmack, keine Frage.
Ja, natürlich. Ich meine, dass die Ukraine sowas einsetzt, um ihre Drohnenpiloten zu trainieren, ist ja klar. Also das macht ja auch durchaus Sinn und ist nachvollziehbar, dass das jetzt eine Steam-App ist, sage ich jetzt mal, und jeder nutzen kann. Man öffnet aber auch die Augen, was da tatsächlich passiert. Da hast du auch wieder recht, weil wir dürfen nicht vergessen, da ist ein Angriffskrieg, der ehrlich gesagt durch nichts legitimiert ist, und dass man sich da wehrt und dass dann sowas bei rumkommt nach jetzt mittlerweile fast 4 Jahren. Bald ist es ja soweit. Ja, aber trotzdem krass.
Und wenn du bei Steam schaust, gibt es für alles ein Spiel. Also wirklich für alles.
Also von daher. Das stimmt. Okay. Also Justin, du musst wissen, ich habe bei Tetris aufgehört ungefähr. aber gut, sei es drum.
Als der Gameboy rauskam, Tobi, wie alt warst du da? So 45 oder sowas?
Okay, gut. Was spielst du denn? Zockst du, Justin?
Aktuell nicht mehr so. Hab ich früher sehr viel und mittlerweile sehr selten. Also ich glaube, das Letzte, was ich gespielt habe, war vor 1,5 Jahren Baldur's Gate 3 oder so. Das wäre ein cooles Spiel. Aber wenn, dann irgendwas, ja, Entspanntes. So jetzt nicht unbedingt jetzt das übertriebenste Call of Duty oder Battlefield. Auch ab und zu. Also. Aber allgemein mittlerweile eher selten. Dafür fehlt in dem aktuellen, meinem ganzen Unileben ein bisschen die Zeit.
Ja, du scheinst ja auch beim Entwickeln wirklich eine gewisse Leidenschaft drin zu haben. Das sieht man auch am Aufbau deiner Webseite, die ja wirklich super klasse ist. Mit was dürfen wir denn noch rechnen? Hast du irgendwie noch andere Apps im Kopf nach NeedPass? Was wird da kommen?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich ein bisschen mal nachgedacht, wo man denkt, gibt es da noch irgendwas? Ich würde eher sagen, da muss ich mal schauen. Es muss nicht unbedingt das große Konzept sein, aber ich bin halt auch einfach ein Fan davon, wenn man sagt, man hat Apps, die fühlen sich an, als würden die von Apple kommen und die funktionieren halt auf deinem iPhone so, als wären sie auch fürs iPhone geplant und nicht, als wäre das jetzt einfach nur irgendwas, was irgendwie draufgezwungen wurde.
Gut, ich glaube, das möchte gerne jeder Entwickler. Also um fair zu sein, ich glaube, das würde jeder gern machen.
Ja. Deswegen, da gibt es bestimmt noch einige Sachen, wo man sagt, okay, da kann man irgendwas verbessern, irgendein bestehendes Konzept nehmen und sagen, ich nehme das und mach's besser. Aber was genau, muss man mal schauen.
Ja, du musst dir überlegen, für die nächste App hast du ja viel mehr Budget, weil du knackst jetzt dann die 5 Millionen Nutzer relativ schnell und dann sind alle Türen offen.
Würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Ey. Und ich gehe jetzt hier ein bisschen neidisch, glaube ich, nach Hause. Oder hast du noch was, Rüdiger?
Ich habe nichts mehr. Ich bin ausgefragt. Also Justin, nochmal vielen Dank. Das war sehr spannend, auch für Leute, die jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Apps entwickeln. Und ich hoffe, uns hören auch Leute zu, die trotzdem in dieses Entwicklerumfeld mal reindenken und diese Sachen spannend finden. Und kann nur sagen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, auch von mir. Herzlichen Dank, Justin.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Klasse, dann danke, Rüdiger.
Danke, Justin. Danke, Tobi.
Danke euch.